Das KI-Update, ein Heise-Podcast mit redaktioneller Unterstützung von The Decoder. Hallo, ich bin Isabel Grünewald und dies ist unser Deep Dive zum Wochenende. Künstliche Intelligenz stellt Unternehmen vor ganz neue Herausforderungen. Wie lassen sich die Möglichkeiten ausschöpfen, ohne dabei über rechtliche Fallstricke zu stolpern? Auch das Mutterunternehmen von Heise Online, Heise Medien, muss sich mit diesen Fragen auseinandersetzen. Dabei kommt mein heutiger Gast ins Spiel, unser Justiziar Jörg Heidrich. Er und sein Team sorgen dafür, dass wir in der Redaktion die Tools nutzen können, die uns die Arbeit erleichtern, ohne dabei gegen rechtliche Vorgaben zu verstoßen. Hallo Jörg, schön, dass du bei mir bist.
Hallo Isabel, schön mal wieder hier zu sein.
Als du das letzte Mal hier bei uns im Deep Dive warst, da haben wir ja über das Urheberrecht gesprochen. Nur kurz zur Erinnerung, KI-generierte zum Beispiel Bilder sind nicht urheberrechtlich geschützt, richtig?
Das ist richtig, ja, genau. Und das bringt uns vor ein paar spannende Ideen, die Fluch und Segen gleichzeitig sein können, nämlich, dass man es unbegrenzt verwenden kann, aber dass es eben jeder kann und jeder kann es eben auch für seine Zwecke dann von der Website nehmen und verwenden. Und da stehen wir bei ganz vielen Fragen, die sich danach an diese Erkenntnis anschließen, noch ziemlich am Anfang der Diskussion.
Jetzt bist du ja bei uns, bei Heise Medien, nicht nur unser Justiziar und kümmerst dich eben um solche Sachen, sondern du bist auch unser Datenschutzbeauftragter. Was hat denn Datenschutz mit KI zu tun?
Mehr als man gemeinhin denken würde. Das ist tatsächlich der zweite große Bereich, der hier einschlägig ist und der auch reguliert werden muss. Und auch hier sind wir noch auch in der öffentlichen Diskussion relativ am Anfang der juristischen Diskussion. Warum ist das einschlägig? Es geht ja im Datenschutz um sogenannte personenbezogene Daten und das sind Informationen, mit deren Hilfe man natürliche Personen, also Menschen identifiziert. Und da bin ich ganz schnell bei KI. Das fängt schon an, wenn ich mich zum Beispiel für den Account anmelde. Dann gebe ich regelmäßig meine persönliche E-Mail-Adresse ein. Ne? Mhm. Also es fängt schon ganz am Anfang an, aber es geht dann natürlich sehr viel weiter. Ich kann da das natürlich bei der Nutzung auch regelmäßig personenbezogene Daten eingeben, indem ich jetzt, wenn ich mich selber suche, ist das wahrscheinlich das geringste Problem. Aber wenn ich Informationen über andere mir raussuche oder mir Personen abbilden lasse bei Bild-KI, da sind die Probleme sehr ähnlich. Dann bin ich im Bereich des Datenschutzes und ja, das muss geregelt werden und das versuchen wir gerade und da sind auch die Datenschutzbehörden gerade ziemlich am Anfang.
Ziemlich am Anfang ist ja eigentlich, also denke ich gerade so ein bisschen spät, weil die Tools sind verfügbar seit einem guten Jahr und ich könnte mir vorstellen, in vielen Unternehmen werden die auch schon eingesetzt. Wie haben wir das denn geregelt bei uns im Unternehmen, mal so für die Außenstehenden, weil wir ja auch KI-Tools einsetzen?
Das stimmt. Wir haben eine sogenannte KI-Richtlinie eingeführt bei Heise, wo ganz wesentliche Elemente tatsächlich geregelt werden. Dazu kommen wir vielleicht im weiteren Verlauf noch so ein bisschen. Da schreibt man dann auch datenschutzrelevante Sachen rein und haben da glaube ich, ganz gut aufgestellt.
Okay. Das heißt, was gehört eigentlich, also wenn ich jetzt in einem Unternehmen arbeite oder ein Unternehmen leite, was muss ich denn bedenken, bevor ich meinen Leuten sage, ja klar könnt ihr ChatGPT nur nutzen, wenn ihr zum Beispiel Kunden-E-Mails beantwortet?
Ja, unheimlich viel. Ja, da ist der leider unheimlich viel. Aber auch im Sinne der Mitarbeiter und von Kunden und von Dritten auch unheimlich viel. Ich würde also dringend davon abraten, da einfach loszulaufen. Das hat sich nicht bewährt. Vielleicht steigen wir tatsächlich mal machen wir es andersrum, zäunen das Feld von hinten auf und sagen, warum es sinnvoll ist, KI-Richtlinien zu haben und gucken dann, dass ein Bestandteil davon eben auch der Datenschutz ist. Und ich empfehle jedem Unternehmen tatsächlich, sich KI-Richtlinien zuzulegen. Warum tue ich das? Das ist ein zweifacher Schutz oder so zweifacher Leitplanke. Zum einen ist es eine Leitplanke fürs Unternehmen, weil da regelt man dann zum Beispiel typische Sachen, Ein ganz wichtiger Punkt ist zum Beispiel, ich empfehle eine Whitelist zu machen mit den KI-Angeboten, die das Unternehmen, die man im Unternehmen erstmal nutzen kann. Mhm. Das hat den großen Vorteil, das sind dann solche Angebote, die geprüft sind. In unserem Fall landen die bei uns in der Rechtsabteilung und wir schauen uns die Lizenzbedingungen mal an und gucken, dass das Lizenzbedingungen sind, mit denen wir eben arbeiten können. Mhm. Und es kommen jeden Tag wahrscheinlich hunderte von neuen KI-Angeboten auf die Welt. Und haben zum Teil wirklich bemerkenswerte Nutzungsbedingungen und das möchte man nicht unbedingt.
Dann hast du da mal ein Beispiel für?
Das Hauptbeispiel ist tatsächlich, dass man die Ergebnisse der KI nicht frei nutzen kann oder insbesondere nicht nutzen kann für die Zwecke, die man haben möchte im Unternehmen. So, bei Bild-KI, dass da irgendwelche zusätzlichen Hinderungspunkte sind, dass man noch Lizenzen von anderen beachten muss, das gibt es relativ häufig. Und das ist natürlich ein großes Hindernis. Deswegen würde ich solche Sachen nie durchwinken. Die Whitelist bei Heise ist auch relativ klein. Das sind vielleicht 10 Programme. Das heißt natürlich nicht, dass insbesondere die Redakteure nicht auch andere Programme nutzen können. Die müssen dann halt nur sich melden und sagen, hier, ne, ich möchte das und das benutzen. Und dann schauen wir uns das an. Und dann gibt es dafür eben auch eine Freigabe. Aber wichtig ist erstmal, dass man so ein Grundgerüst schafft.
Okay.
Das wäre so der erste Punkt für so eine Richtlinie. Und das ist die erste Funktion, die juristische Schutzfunktion für das Unternehmen. Die zweite ist aber auch die Schutzfunktion für die Mitarbeiter, dass sie nämlich genau wissen, das darf ich verwenden, wie darf ich es verwenden. Das schreibt man dann im Zweifel auch ein, dass man also zum Beispiel Bild-KI nicht für bestimmte Zwecke verwendet, dass man da keine bekannten Persönlichkeiten reproduzieren soll, dass man keine Namen, da sind wir dann schon langsam wieder in Richtung Datenschutz, keine Namen von Kunden oder von Mitarbeitern in ChatGPT reinschmeißen soll. Solche Regelungen, dass ich also dann auch davon ausgehen kann, dass die Unternehmen, die Mitarbeiter hier eben auch so ein Gerüst haben, an dem sie sicher arbeiten können.
Jetzt gibt es ja auch die Möglichkeit, dass man GPTs extra für sein eigenes Unternehmen trainiert. Worauf muss man denn da achten, wenn man sagt, okay, ich möchte, dass gewisse Daten da ja reinfließen?
Ja.
Was darf denn da reinfließen und was nicht?
Ja, das ist tatsächlich die juristische Büchse der Pandora, die wir hier öffnen, weil, was ich eben gesagt habe, ist halt der Blick aus der Perspektive von Anwendern. Wenn ich den Blick aus der Perspektive von jemandem habe, der sich selber KIs bastelt, sei es ganz oder sei es hier nur eben teilweise, indem ich zusätzliche Daten reinkippe, dann habe ich natürlich nochmal eine ganze Menge mehr Sachen, auf die ich achten muss. So, ne? Und gerade datenschutzmäßig muss ich mir dann sehr genau überlegen, welche Informationen ich da reinkippen möchte. Es werden mit Sicherheit personenbezogene Daten drin sein, sei es eben Namen, E-Mail-Adressen, was weiß ich was. Ne? Also es gibt ganz viel, was potenziell personenbezogen ist. Und da muss ich mir sehr, sehr genau überlegen, was ich da reinkippe. Und je sensibler die Bereiche sind, in denen ich da arbeite, wenn ich zum Beispiel im medizinischen Bereich arbeite oder so, wo ich nochmal besonders geschützte Daten habe, dann werden die Voraussetzungen noch höher und noch schwieriger. Aber das ist ja Gott sei Dank nicht der Normalfall. Was wiederum gut ist daran, eine eigene KI zu betreiben, ist, wenn ich die on-premise betreibe, also bei mir betreibe und die kein nicht nach Hause telefoniert, sondern der Server halt bei mir steht, weil dann spare ich mir tatsächlich eine ganze Menge datenschutzrechtlicher Probleme, die ich dann nicht habe, ne? Weil dann habe ich keine Datenübertragung in die USA, dann wird das nicht weitergegeben, dann wird das nicht zum Training verwendet, sondern ich habe das nur für mich. Das ist tatsächlich gerade auch für so sensible Bereiche eigentlich die einzige Möglichkeit, KI hier in dem Bereich wirksam zu betreiben.
Denn KI ist ja besonders gut da drin, große Datenmengen zu verarbeiten. Also wäre das wahrscheinlich für viele Unternehmen in Bezug auf ihre Unternehmensdaten oder ihre Kundendaten auch sehr interessant, sowas zu benutzen, um eben schneller Antworten zu finden auf bestimmte Fragen, die das Unternehmen oder die Abläufe da betreffen.
Ja, das ist richtig, aber da komme ich natürlich, laufe ich wirklich potenziell in datenschutzrechtlichen Ärger und das wäre auch zum Beispiel was, was in so einer Richtlinie steht, was man nicht machen sollte, nämlich große Mengen oder überhaupt personenbezogene Daten reinschmeißen und schon gar nicht irgendwelche Kundenlisten, um die dann auszuwerten oder so. Also das ginge dann wirklich nur, wenn ich das selber betreibe, aber in normale ChatGPT oder was weiß ich, Mistral oder ähnliches Umgebung, sollte ich das auf gar keinen Fall machen. Das steht sogar ziemlich weit oben auf der Liste von datenschutzrechtlich verbotenen Dingen.
Okay. Das heißt, es ist verführerisch, aber man sollte gefälligst die Finger davon lassen.
Es ist verführerisch und ich würde es als Unternehmen sogar, und da sind wir wieder bei der Richtlinie, ziemlich weit oben auf der Richtlinie verbieten, das zu tun, weil ich eben davon ausgehen kann, im Normalfall landet es zum Training auf amerikanischen Servern und das ist nichts, was der Datenschutz besonders toll findet. Ähnliches geht hier übrigens, das ist kein datenschutzrechtliches Problem, aber auch ein rechtliches Problem für Geschäftsgeheimnisse. Auch da muss ich ganz genau gucken, was ich da eingebe. Da gibt es den berühmten Fall von, ich glaube, es war Samsung, die irgendwelche hochsensiblen Daten da eingegeben haben in eine öffentliche KI und das ging dann so einmal um die ganze Welt so, ne? Und das stand dann, ist glaube ich, nie wieder rausgekommen. Also man hat es, glaube ich, nie auf der anderen Seite der KI dann wieder abrufen können, wobei ich das nicht ausschließen würde, ne? Aber das waren glaube ich, irgendwelche Testumgebungen, die da reingespielt haben. Und wenn sowas rauskommt, tut das natürlich richtig weh, auch PR-mäßig.
Oh, ja, das kann ich mir vorstellen. Das heißt, wir haben ja auch solche Leitplanken. Was sind so ganz, ganz klassische strategische Dinge, die festgelegt werden müssen, damit man eine KI wie zum Beispiel ChatGPT sicher im Unternehmen betreiben kann?
Also ein paar haben wir schon genannt. Also ich gebe eine Whitelist vor, wer meine persönliche, aus meiner persönlichen Erfahrung. Ich habe viel auch begleitet in Anwaltskanzlei, die ich noch habe. Das ist ganz gut, dann so ein paar Sachen bei der Nutzung vorgeben, keine Geschäftsgeheimnisse, keine Inhalte. Was wir bei Heise gelernt haben, weiß nicht, dich hat es vielleicht auch betroffen, und was uns, glaube ich, ziemlich viel Zeit gekostet hat bei der Einführung von KI, war die Tatsache, dass wir am Anfang keine klare Organisation hatten, A, wer überhaupt Zugänge bekommt, B, wie er die bekommt und C, von wem er die bekommt. Ja, also ich erinnere mich gut, dass einige Abteilungen da, ich mit denen geredet habe und die hat gesagt haben, ja, wir wollen das unbedingt und das macht bei uns auch totalen Sinn, aber wir kriegen keine Zugänge oder wir wissen nicht, wen wir anfragen sollen. Und das hat echt lange gedauert, bis wir da so eine klare, so eine klare Ordnung drin hatten, dass wir jetzt eben einen Ansprechpartner haben, zu dem man gehen kann und dann eben auch einen Zugang bekommt. Das ist so ein Learning, was ich so aus meiner persönlichen Sache mitnehme, weil das hat uns echt Zeit gekostet. Und Leute frustriert, ne?
Ja.
Und Leute frustriert hat, so die eigentlich Bock hatten, das zu tun und eigentlich motiviert waren, das zu nutzen.
Und jetzt ist ja der nächste Schritt, wenn man sagt, okay, das macht in den Abteilungen Sinn. Wie holt man denn dann alle Leute mit an Bord, dass auch alle das gleich benutzen? Denn sonst verschiebt sich ja auch wieder so die ganze Arbeit in der Abteilung, wenn manche Leute sagen, ach, ich mache das fix mit KI und andere Leute sagen, nee, lass, komm, hier, bleib mir weg damit.
Ich glaube, das Problem wirst du nicht lösen können. Also es wird einfach viele Leute geben, die entweder keine Lust haben, die Angst davor haben, die sich überfordert fühlen, wobei das, also zumindest Letzteres, ja gar nicht notwendig ist, weil so kompliziert ist es ja jetzt auch nicht, zumindest so, das mal so auszuprobieren. Ne? Aber das steht und fällt letztendlich mit Motivation und mit Schulung. Und Schulungen sind, glaube ich, auch das A und O. Man kann nicht verlangen, dass die Leute sich das selber erarbeiten. Das machen einige und die sollte man auch fördern im Unternehmen, so Leuchttürme. Ja, also wenn du weißt, du hast jemanden, der ist da ganz weit vorne, der macht besonders gerne Bild-KI, der ist ein ChatGPT-Experte, möchte man den auf jeden Fall fördern und auch dem vielleicht dann die Fortbildung übertragen, weil das ist natürlich viel cooler, wenn man von seinen eigenen Kollegen das hört. Und das machen wir ja auch teilweise, dass wir einige, die halt in einigen Themen besonders weit vorne sind, dass wir die dann intern die Fortbildung geben lassen. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz sinnvoll und letztendlich überhaupt Use Cases den Leuten zeigen. So, ne? Ja. Also ich gebe relativ viele Vorträge im Bereich KI und da kommt dann halt immer, ja, ich habe mir das mal angesehen. Punkt.
Ja.
Ne? Also, aber wofür nutzt du es denn zum Beispiel?
Ich benutze KI zum Übersetzen mit unserem Whisper-Tool, beziehungsweise zum Verschriftlichen von den Interviews, zum Übersetzen, zum Headlines erstellen haben wir ein KI-Tool, was dabei hilft, so ein bisschen einfach, wenn man völlig auf dem Schlauch steht, hat man ja manchmal nach 8 Stunden Arbeit, dass man denkt, ich kriege keinen geraden Satz mehr zusammen.
Ich nutze, lass meine Überschriften immer von ChatGPT bauen, also für alle Artikel, weil das ist da einfach gut.
Ja, also das können Sie ja wirklich gut und Sie können auch gut zusammenfassen. Also gerade wenn ich irgendwie so ein ellenlanges Interview habe und denke, okay, ich muss daraus jetzt einen Artikel machen. Ich habe das Interview ja jetzt selber geführt. Ich kenne den Inhalt davon. Aber wenn mir so eine KI das kurz zusammenfasst, dann kann ich darüber gehen und sagen, stimmt, das wurde so gesagt und nee, das hatten wir aber anders besprochen. Das hat sie falsch zusammengefasst. Das schreibe ich nochmal um. Es ist einfach eine sehr, sehr gute Basis, die mir die Arbeit erleichtert, muss ich ehrlich zugeben.
Ja. Ja, gut, dafür ist es gemacht, ne?
Also, ja,
stimmt. Das ist tatsächlich nicht als Suchmaschine gedacht. Das kann ich an dieser Stelle verbreite ich auch mantraartig. Hat es nicht seine größten Stärken?
Nee, auf jeden Fall nicht. Das muss man sowieso alles nochmal überprüfen. Aber gerade wenn es um Dinge geht, mit denen man sich sowieso auskennt, kann es einem wahnsinnig viel Zeit ersparen. Das sehe ich auch so.
Genau. Und wir, um das eine noch zu ergänzen, wir machen ja demnächst, ist jetzt auch kommuniziert, deswegen kann man es jetzt auch sagen, es gibt zwei KI-Wochen bei Heise, was ich wirklich eine sehr, sehr gute Idee finde, wo wir, ich glaube, jeden Tag verschiedene Use Cases haben, indem wir halt den Leuten zeigen, ne, das könnt ihr machen im Vertrieb, das könnt ihr machen im Controlling. Ich habe die große Freude, zweimal mein Leib- und Magentool Midjourney zeigen zu dürfen, weil ich halt relativ viel tief drin in der BitKI bin und da auch sehr, sehr viel Spaß habe. Hm. Und es gibt Stationen, das finde ich auch eine coole Idee. Das heißt, es ist irgendwo unten im Eingangsbereich ist ein Rechner aufgebaut, wo jemand dran sitzt, wo man es einfach mal ausprobieren kann.
Und wo auch daneben jemand sitzt, der es einmal erklären kann.
Genau. Und am Ende gibt es eine Party und es gibt was zu gewinnen, wenn man mit Bild-KI diese Party nochmal besonders schön darstellt. Finde ich auch eine nette Idee.
Ja, finde ich auch super, weil gerade so manche Tools kann man sich für sich selber gut vorstellen, aber für andere Abteilungen nicht. Und wenn man mal sieht, was die anderen alle so machen im Haus, finde ich das extrem spannend. Ich muss auch zugeben, dass ich am Anfang selber auch ein bisschen zögerlich war, das so einzusetzen, weil ich es halt aus den ersten Versuchen mehr so als Suchmaschine kannte und dachte, ach, die redet sowieso nur Quatsch. Aber wenn man es dann mit den eigenen Texten arbeiten lässt, ist das nochmal was ganz anderes, weil sie dann nicht ganz so viel Quatsch erzählen kann.
Nee, also ich habe auch, es reden immer alle von diesem Halluzinieren. Bei der Art, wie ich das benutze, im Wesentlichen mit Textarbeit oder natürlich bei Bildern, habe ich überhaupt ich kann mich gar nicht erinnern, dass da in letzter Zeit überhaupt mal was halluziniert war, was jetzt so gar nicht passte.
Ja, also das ist der große Unterschied. Jetzt gibt es ja auch die Möglichkeit, da sollten wir vielleicht auch noch mal kurz drauf eingehen, wenn man nicht möchte, dass die eigenen Unternehmensdaten in das Training einfließen. Bei welchen Daten sollte man vorsichtig sein, dass das nicht zurück an die Unternehmen gespielt wird, von denen das kommt, das Tool, mit dem man arbeitet? Und wie kann ich dafür sorgen, dass das da nicht einfließt? Mhm.
Ja, da sind wir schon mittendrin im einem der Hauptthemen unseres kleinen Gesprächs, nämlich im Bereich des Datenschutzes.
Ja.
Und Datenschutz, wie gesagt, ich habe es am Anfang gesagt, da geht es um personenbezogene Daten und nur um die geht es. Alles, was nicht personenbezogen ist, kann ich da reinschmeißen. Wenn es jetzt nicht gerade mal ein Unternehmensgeheimnis ist, dann wird es natürlich schwierig. Was ich auch übrigens zum Beispiel nicht machen sollte, ist Bilder von Menschen in Bild-KI hochladen. Auch das ist möglich so, ne? Man kann die dann bearbeiten. Und Aber da sollte man, wenn überhaupt, dann nur seine eigenen Bilder nehmen. Aber es gibt natürlich eine ganze Menge Sachen, die man datenschutzrechtlich beachten muss. Und die du gesagt hast, gehören dazu. Da kommen wir jetzt gleich nochmal im Detail drauf. Und es gibt dafür tatsächlich eine sehr gute und sehr hilfreiche Handreichung von der Hamburger Datenschutzbehörde.
Mhm. Können wir verlinken unten in den Shownotes? Können
wir verlinken, und ich finde, mit denen kann man richtig gut arbeiten. Und ich bin ja, wir haben ja auch den Datenschutz-Podcast, und ich bin jetzt nicht unbedingt bekannt dafür, glühender Fan von Handreichung von Datenschutzbehörden zu sein, um es mal vorsichtig, weil normalerweise steht da nämlich immer nur drin, was man nicht darf. Ja, also es gibt so ein Beispiel für Cookie-Gestaltung, wo irgendwie über Seiten, ich glaube 8 Seiten lang stand, was man nicht darf. Und nirgends, was man darf. Ja, also nicht mal irgendwie so ein Beispiel. Schön. Ja, und da ist dieses Ding aus Hamburg jetzt tatsächlich richtig gut. Und vielleicht gehen wir das mal kurz durch. Es sind relativ viele Sachen, aber vielleicht gehen wir mal kurz die wichtigsten Sachen durch, die hier aufgestellt haben. Und weil ich finde, damit kann man arbeiten. Ja, das schränkt ein bisschen ein, aber nicht so sehr, dass man nicht noch gut damit arbeiten könnte.
Okay. Punkt 1 ist, es fängt an mit Compliance-Regelungen vorgeben. Vielleicht kannst du einmal kurz erklären, ich glaube, über Compliance stolpert man dann doch als Nicht-Jurist hin und wieder mal über das Wort. Was sind das für Regeln?
Ja, Compliance ist sowieso das große Thema unserer Zeit. Also das wird jetzt in den nächsten Jahren, das macht keiner gerne so, ne? Aber so, Compliance gab es bisher immer nur in ganz großen Unternehmen, aber das kommt jetzt eben auch im Mittelstand an. Compliance heißt einfach erstmal nur dem Gesetz genügen, ja, to comply with. Und das heißt, ich muss Strukturen schaffen, dass ich Dinge gesetzeskonform, jetzt stark runtergebrochen, gesetzeskonform mache. Und tatsächlich ist das so im Wesentlichen das, worüber wir eben gesprochen haben, nämlich unsere Richtlinie. Die Richtlinie kann ich so gestalten, dass sie eben als Compliance-Regel funktioniert. Und dann hätte ich schon mal, die hat ja auch Datenschutzbestandteile, und dann hätte ich schon mal, sagen wir mal, den ersten Punkt hier erfüllt. Dann gibt es ein paar relativ einfache Punkte. Ich muss den Datenschutzbeauftragten einbinden.
Klingt logisch.
Ich muss wohl auch den Betriebsrat einbinden. Da gab es gerade ein Urteil vom Arbeitsgericht in Hamburg, was einen komischen Fall hatte. Da ging es nämlich darum, dass das Unternehmen gesagt hat, ja, ihr dürft KI benutzen, aber bitte mit euren privaten Accounts, was merkwürdig ist so. Ne? Und da haben die dann gesagt, okay, da gibt es keine Mitbestimmungspflicht des Betriebsrats, aber das ist ja nicht der Normalfall. Und im Normalfall wird man schon eine haben. Ja, also das heißt, der Betriebsrat muss über die Einführung, wenn man einen hat, natürlich mitbestimmen. Datenschutzbeauftragte einbinden, wie gesagt, Informationssicherheitsbeauftragte einbinden, wenn man den hat, also so, dass die wichtigsten Punkte, Personen im Haus mit im Boot sind. Dann empfiehlt der LFD, also Landesbeauftragte in Hamburg, Funktionsaccounts. Das heißt also nicht Jörg Heidrich kriegt einen Account, sondern die Rechtsabteilung kriegt einen Account. Okay. Was den Vorteil hat, dass da eben nicht die Anmeldedaten von Jörg Heidrich reinfliegen, sondern nur die datenschutzrechtlich unbeachtlichen Rechtsabteilung.
Das heißt, eure Anmelde-E-Mail wäre dann auch die allgemeine Sammel-E-Mail der Rechtsabteilung.
Genau. Genau. Damit beuge ich vor, dass bei der Anmeldung personenbezogene Daten eben entstehen, indem ich meine Jörg.Heidrich-E-Mail-Adresse da angeben muss, zum Beispiel. Also auch tut nicht weh, so, ne? Ja. Aber ist man schon datenschutzmäßig schon mal einen guten Punkt weiter. Dann gibt es so technische Ratschläge, sichere Authentifizierung, starke Passwörter und so. Das ist jetzt nichts KI-Spezifisches.
Ja.
Aber dann wird es tatsächlich interessant, nämlich im Prinzip das, was wir eben auch schon besprochen haben. Keine Eingabe von personenbezogenen Daten. Das heißt, ich muss die Mitarbeiter anweisen, dass sie tatsächlich ganz vorsichtig sind, wenn sie personenbezogene Daten eingeben. Das ist das Beispiel, was du eben genannt hast, ne? Keine gute Idee, da einfach mal alle Kunden einzugeben, um die zu strukturieren oder irgendwas zu machen. So, das mag der Datenschutz nicht.
Ja, da steht auch noch Vorsicht bei personenbeziehbaren Daten. Was sind das denn für Daten?
Das sind personenbezogene Daten, sind so Daten, aus denen kannst du mich jetzt, sagen wir mal, Beispiel direkt identifizieren. Mein Name, meine Kontonummer, mein Autokennzeichen, personenbeziehbare Daten. Autokennzeichen ist ein schlechtes Beispiel. Personenbeziehbare Daten sind solche, mit denen du mich auch raussuchen kannst. Du brauchst aber noch zusätzliche Informationen.
Okay.
Nämlich zum Beispiel Autokennzeichen. Deswegen war es ein schlechtes Beispiel. Da kannst du zum Kraftfahrzeugbundesamt gehen und sagen, hier ist die Nummer von deinem Auto und identifiziere mir die Person oder Kontonummer oder IP-Adressen fallen darunter und sowas.
Okay. Also sowas darf da auch nicht mit rein.
Ja, ich kann KI zum Beispiel ganz gut benutzen für diesen Prozess des Personenbeziehbarmachens. Ja, also indem ich zum Beispiel Daten da eingebe und Daten verknüpfe, um aus einer mir nicht bekannten Person möglicherweise, das ist auch so Big Data-mäßig so ein bisschen, ne, wieder jemanden zu machen, den ich identifizieren kann. Und sie warnen hier davor, dass man eben auch solche Informationen nicht eingibt, wo man ein bisschen mehr Aufwand betreiben muss, um die Person zu identifizieren.
Okay. Dann gehen wir mal weiter die Liste durch. Opt-out des KI-Trainings und Opt-out der History.
Genau, das ist tatsächlich, glaube ich, der Kernpunkt des Ganzen. Das ist nämlich die Tatsache, dass ich ja in der Regel nicht will, das will eigentlich keiner, dass meine Daten, die ich jetzt, bleiben wir mal Beispiel ChatGPT, die ich da eingebe, oder man kann es auch sagen, bei Bild-KI, wenn ich da ein Bild hochlade zum Beispiel, oder bleiben wir mal bei ChatGPT, da ist es am einfachsten, dass die Daten, die ich da eingebe, bei ChatGPT in den großen Datenpool fließen und zum Training der KI verwandt werden. Und das kann man tatsächlich bei ChatGPT relativ leicht ausschalten. Da gibt es unten einen Schalter in den Optionen, dass man das eben nicht möchte, dass das zum Training verwendet wird. Das hat einen Nachteil, das schaltet nämlich auch die History aus. Das ist schon ein bisschen der größte Wermutstropfen. Das ist dieses auf der linken Seite, ne? Alles, was ich da mal eingegeben habe, ist in der History drin. Das wird dann auch ausgeschaltet, weil wenn ich nicht will, dass das gespeichert wird, habe ich eben auch keinen Zugriff, logischerweise. Dann wird es eben auch nicht gespeichert. Okay. Und das ist so das, was am meisten wehtut, aber das ist natürlich auch wahrscheinlich dann der Preis, den ich zahlen muss, um das einigermaßen datenschutzkonform zu nutzen.
Das heißt aber, wenn ich so ein lokal laufendes GPT hätte, das mit meinen Daten gefüttert ist, dann könnte ich das alles beibehalten und dann würde auch die History da laufen, weil es ja lokal läuft und eben nicht auf den Servern von OpenAI in Amerika.
Genau, das muss gar nicht unbedingt zwingend mit meinen Daten gefüttert worden sein. Das kann auch einfach nur eins sein, dass ich mir auf dem Server dahinstelle. Wichtig aber, dass es die Daten eben dann nicht rausüberträgt an den Hersteller.
Okay.
Das ist so der goldene Gral des, sag mal goldener Gral, heilige Gral. Der heilige Gral des Datenschutzes, wenn ich das nicht habe, kann ich halt wirklich eine ganze Menge machen.
Jetzt ist natürlich der Knackpunkt, dass die KI ja nur besser werden kann, wenn sie auch mit mehr Daten trainiert wird. Wie finde ich denn da die Balance zwischen eigentlich will ich ja die KI besser machen und andererseits will ich aber nicht, dass sie unbedingt mit meinen Daten besser wird?
Ja, das ist eine gute Frage. Wenn wir jetzt alle Opt-outs machen, ne, und es gibt ja grundsätzlich das Urheberrecht erlaubt ja tatsächlich überraschenderweise, dass ich Websites auslesen darf für KI-Training. Da gibt es aber Opt-out-Möglichkeiten. Und wenn wir das jetzt alle machen, dann wird KI in der Form nicht dauerhaft funktionieren oder beziehungsweise es werden dann andere, wahrscheinlich schon, es werden dann andere Formen des Auslesens gefunden. Wahrscheinlich müssen die Anbieter dann dafür zahlen, was ja auch okay wäre in den meisten Fällen so. Ne? Aber klar, wenn wir alle auf unseren Daten sitzen und uns sagen, hier, das kriegt ihr auf gar keinen Fall, hat KI irgendwann mal ein Problem. Aber ich glaube nicht, dass wir da hinkommen.
Okay.
Anders ist es natürlich, wenn ich tatsächlich mir Training meiner eigenen KI erhoffe. Dadurch die Eingaben. Ne? Die KI kann dann ja auch klüger, wenn ich mir ein eigenes GPT baue, zum Beispiel wird die KI durch mein Training ja auch klüger. Das ist dann der Tod, den ich sterben muss, oder ich suche mir halt was bei mir lokal läuft.
Okay. Kommen wir zurück zu den Datenschutzvorgaben des Landesdatenschutzbeauftragten von Hamburg, der empfiehlt, die Ergebnisse auf Richtigkeit prüfen. Ich glaube, das ist generell das, was wir seit über einem Jahr predigen, egal was KI ausspuckt. Das müssen wir nicht weiter erklären. Und Ergebnisse auf Diskriminierung prüfen. Auch das ist der klassische Bias, den wir seit einem Jahr predigen. Kann passieren, ist liegt an der KI, weil sie einfach mit nur begrenzten Daten trainiert wurde. Keine automatisierte Letztentscheidung. Das ist das berühmte Human in the Loop, wovon immer geredet wird, ne?
Ja, das ist aber, glaube ich, also das bezieht sich wahrscheinlich tatsächlich, es gibt so eine relativ bekannte Entscheidung vom Europäischen Gerichtshof zur Schufa, wo die halt Letztentscheidung mit Hilfe von KI gemacht haben, wahrscheinlich. Und darauf bezieht sich das. Das dürfte jetzt aber in Unternehmen auch nicht unbedingt der Normalfall sein.
Okay. Beschäftigte sensibilisieren, haben wir im Prinzip auch schon drüber gesprochen. Wir machen das unter anderem mit unseren KI-Wochen im Unternehmen. Einfach die Leute mit ins Boot holen, ausprobieren lassen, klare Strukturen aufbauen. Und dann steht da, Datenschutz ist nicht alles. Was meinen die denn damit? Wir haben doch gerade darüber gesprochen, dass Datenschutz total wichtig ist.
Ja, das stimmt. Aber wir haben, und das wird vielleicht hier auch nochmal irgendwann nochmal Thema sein, ja nicht nur die DSGVO, sondern wir haben jetzt aus Europa eine Vielzahl von anderen Regelungen, der Data Act, der Data Governments Act, der und so weiter Act. Und wir haben natürlich jetzt auch den AI Act, der auch hier nochmal Einfluss nehmen wird. Damit wollen die, glaube ich, damit darauf plädieren, einfach, dass man die anderen Regelungen im Auge behält und guckt, ob sie letztendlich die eigene Nutzung der KI beeinflussen. Das werden sie mit Sicherheit. Also der AI Act wird das mit Sicherheit tun. Und das ist, glaube ich, das Plädoyer, was sie hier mitgeben. Urheberrecht ist das Thema.
Hast du denn beim Thema AI Act schon so gesehen, wo sich AI Act und DSGVO eventuell ein bisschen in die Quere kommen oder beziehungsweise wo sich bestimmte Effekte verstärken könnten?
Ja, aber das wäre jetzt, glaube ich, wirklich ein so umfangreiches Thema. Don't get me started. insbesondere nicht, wenn ich anfange, auf den AI-Act in seiner ganzen Schlechtheit zu schimpfen.
Okay, dann hole ich dich dafür nochmal extra ins Haus und dann schimpfen wir über den AI-Act. Genau, und der letzte Punkt ist einfach weitere Entwicklung verfolgen. Ich denke, das ist auch selbsterklärend.
Das denke ich auch, ja. Also wie gesagt, insgesamt finde ich, kann man mit dem Ding arbeiten. Der Pferdefuß ist so ein bisschen dieses Training abzustellen, die Weitergabe abzustellen, weil dadurch die History rausfällt. Aber das kann man im Kauf nehmen, finde ich. Und wenn man das so durchsetzt, dann hat man Daten, ist man datenschutzrechtlich safe. Ja? Also man kann tatsächlich sagen, ist noch nicht ganz klar, ob das jetzt so die gemeinsame Position aller Datenschutzbehörden wird oder ob das nochmal härtere Positionen wird. Aber es ist in der Welt und es ist eine klare Anweisung von Datenschutzbehörden und ich kann im Zweifelsfall meinen Finger hochhalten und habe gesagt, hey, aber ich habe das hier umgesetzt und damit bin ich safe. Und wie gesagt, ich finde es einfach mal ein gut gemachtes Paper, mit dem man richtig gut arbeiten kann.
Super. Und es ist jetzt auch nicht so, dass, weil es aus Hamburg kommt, Leute in Baden-Württemberg sagen, ja, für uns ist das aber, da gelten nochmal ganz andere Regeln bei uns hier.
Nein, das werden die Datenschutzbehörden möglicherweise, die hier ganz anderer Ansicht sind, das ist ja eine sehr liberale Haltung zu KI, möglicherweise versuchen. Aber das ist in der Welt, wie gesagt, ne? Und da es gibt tatsächlich zwei andere Äußerungen von Datenschutzbehörden. Eine aus Baden-Württemberg, die ist so interessant, aber nicht besonders hilfreich. Und eine aus Bayern, die aus jeder Pore sagt, lass es. deswegen ist hier das schon sehr hilfreich.
Alles klar. Gut, dann danke ich dir, dass du uns das alles so aufgedröselt und erklärt hast und ermutige alle unsere Zuhörenden, es einfach mal auszuprobieren und mit ihren Unternehmen darüber zu sprechen, wie man das umsetzen kann. Ja, wie gesagt, die Richtlinien haben wir verlinkt.
Guck mal nach Richtlinien. Ja, genau. Guck mal nach einer Richtlinie. Ich glaube, das ist ganz, ganz hilfreich und sinnvoll, einfach auch für beide Seiten, auch für die Mitarbeiter, dass die sich da sicher fühlen, weil das hat man eben auch oft, dass es da Rechtsunsicherheit bei den Mitarbeitern gibt, die gar nicht wissen, was sie da machen sollen. Und möchten schon alle motivieren, dass sie das auch nutzen.
Ne? Ja, super. Gut, vielen Dank, dass du heute bei mir warst.
Sehr gerne und noch einen schönen Tag.
Das war's für heute. In der kommenden Woche ist am Freitag Feiertag und den gönnen wir uns und euch. Darum kommt der nächste Deep Dive dann erst im April. Aber bis dahin könnt ihr natürlich vor und nach Ostern mit unserem werktäglichen kompakten News-Überblick auf dem Laufenden bleiben.